herzlich willkommen. Heute ist die Nadja Berger bei mir wieder. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen.
Ja, sehr schön, wieder dabei zu sein, Celine. Danke für die Einladung.
Du warst ja in meinem letzten Podcast, der große Ratgeber vor dem Hundekauf, ja schon dabei und hast mich fleißig unterstützt. Da war ich schon sehr dankbar. Und jetzt bei dem jetzigen Podcast wieder. Und wir kümmern uns mal heute so um das Thema, ja, im Grunde so ein bisschen Jagdverhalten im ersten Hundejahr. Also was kann ich machen? Worauf sollte ich achten? Was tue ich eigentlich, wenn es irgendwie dazu kommt, dass mein Hund so Anzeichen hat? Oder was sollte ich vielleicht auf jeden Fall verhindern? Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein in die ganze Geschichte. Ich glaube, was ja, finde ich, oft sehr unterschätzt wird, ist, es sind ja nicht nur Jagdhunde, die Jagdverhalten zeigen. Und die Leute sind ja dann doch immer wieder erstaunt, wenn dann der Golden Retriever, was ja eigentlich auch zu den Jagdhunden zählt, irgendwie auf einmal auch jagen geht, weil das ist doch eigentlich ein Familienhund. Was sagst du diesen Leuten?
Golden Retriever, also das finde ich doch ein bisschen leichter, weil man dann wirklich sagen kann, naja, der gehört ja schon zu den Jagdhunden dazu. Das ist der Hund, der nach dem Schuss zwar arbeitet, aber ist ein Jagdhund. Das heißt, der muss natürlich schon ein grundsätzliches Interesse an der ganzen Jagdgeschichte haben. Schwieriger wird es natürlich dann, wenn du Rassen hast, die eigentlich nicht zu den Jagdhunden gehören. Ne? Also wir haben ja, wir hatten es ja schon gerade im Vorgespräch, Hütehunde ist auch kein seltenes Thema. Es war wieder gerade bei Instagram, habe ich ein Reel gesehen von einem Jäger, da hat tatsächlich ein Border Collie in Reh gerissen. Also auch etwas, wovor man mit einem Hütehund eben nicht geschützt ist. Herdenschutzhunde haben wir auch immer wieder ein Thema, dass die Hundehalter sagen, ich habe doch einen Herdenschutzhund, keinen Jagdhund. Und ja, mein sehr platter Spruch ist immer, naja, es ist eben ein Hund und damit stammt er ja irgendwo vom Wolf ab. Also wir hatten wirklich schon alles gehabt. Wir hatten auch schon einen Mops, der gejagt hat. Also ich bin einfach nicht geschützt, wenn ich sage, ich hole mir einen Hund außerhalb ja, dieser Kategorie Jagdhund. Denn irgendwo sind es ja alles Jäger. Also es sind ja nun mal ja kleine Wölfe. Der eine mehr, der andere weniger.
Also würdest du sagen, Jagdverhalten ist eigentlich ein normales Verhalten, was jeder Hund zeigen kann?
Ja, gehört auch zum Hund dazu, finde ich. Ist ja kein Kaninchen, ne? Also, ich finde, jeder Hund kann
Ich muss
ja.
Da widersprechen. Ich kenne so ein paar Hunde, da bin ich mir nicht so sicher.
Okay, das sind dann die schwarzen Schafe. Irgendwo fällt mir das hinten runter. Aber ich finde, zu einem Hund gehört ja, dass er ein Raubtier ist und dass er dementsprechend auch Jagdverhalten hat. Natürlich hast du dann den großen Unterschied zwischen ernsthaften Jäger und der sagt, hey, ich finde das ganz witzig, ist aber nicht wichtig. Dann gibt es natürlich auch Hunde, habe ich ja auch hier, die Toffee, unsere Labbi-Hündin, die hat vielleicht in ihrem ganzen Leben zweimal versucht, einen Vogel zu jagen. Und jetzt ist die 12, ja. Also das kann man nicht unter Jagdtrieb laufen lassen. Die ist zwar auf der Jagd, macht ihren Job richtig, richtig gut, aber dieser Hund hat überhaupt keine Passion, wenn da was rennt. Also der könnte ein Hase direkt vor den Pfoten hochgehen und die würde nicht hinterhergehen. Also da sieht die überhaupt keinen Sinn drin. Das irgendwie, ja, ist auch da diese Informationen in der Wurfkiste bei ihr verloren gegangen, dass sie eigentlich da Interesse haben darf. Also so Hunde, hast du schon recht, gibt es natürlich auch. Und dann würde ich sagen, wenn man keinen Hund haben möchte mit Jagdtrieb, ist das natürlich ein sehr glücklicher Hundebesitzer, dass der Hund so entspannt ist. Aber das Risiko ist eben groß, dass jede Rasse irgendwo einen Welpen oder zwei hervorruft mit mehr Jagdtrieb.
Was würdest du denn sagen, ab wann oder zeigen sich im ersten Jahr so die ersten Jagdtendenzen?
Also safe finde ich immer ums erste Lebensjahr herum, recht spät tatsächlich. Und gerade bei den Jagdhunden habe ich auch immer wieder Hundehalter, die sagen, ach, der Hund ist jetzt 7 Monate, ach, der ist so super und der sieht Rehe und der rennt da nicht hinterher und sonst was. Und da denke ich mir immer, naja, warte noch mal ein paar Monate ab, das kommt. Das habe ich auch mit meinen Hunden. Trotz jagdlicher Ausbildung stelle ich immer fest, dass sie ums erste Lebensjahr herum so einen richtigen Schub kriegen. Mhm. Und da wird es dann spannend. Und da zeigt sich dann auch, ob ich mir eine gute Basis erarbeitet habe oder nicht. Es gibt natürlich auch Hunde, die recht früh anfangen, schon so spielerisches Jagdverhalten zu zeigen, wie Blätterjagen und so weiter. Also auch schon im Welpenalter kann es natürlich sein, dass ich einen Hund habe, der anfängt, einer Biene hinterher zu hüpfen, um Schmetterlingen oder Blätter zu jagen im Herbst. Gibt es auch. Das heißt aber noch nicht zwangsläufig, dass das so richtiges Jagdverhalten wird, sondern erstmal nur, dass ich einen Hund habe, der sehr reaktiv ist auf Bewegungsreize. Und ernsthafter wird es dann meistens mit Beginn der ersten Hormone. Also, ja.
Ich hatte das tatsächlich, da war ich noch auf dem alten Hundeplatz gewesen und da, das war so ein bisschen von der Wiese her, da waren so ganz viele Gänseblümchen drauf und da waren da ganz viele Schmetterlinge zu einer bestimmten Jahreszeit und da waren bestimmte Hunde, die sich einfach in der Welpenstunde überhaupt nicht mehr konzentrieren konnten, weil die einfach jedem Schmetterling hinterher gesprungen sind, der über die Wiese geflogen ist. Es war echt putzig, aber es war auch manchmal ein bisschen schwieriger.
Und ich glaube, das ist ja das Problem, gell? Wenn da so der kleine tapsige Welpe so einem Schmetterling hinterhüpft, ist das ja auch irgendwie ganz süß und niedlich. Und man möchte vielleicht auch als Hundehalter das nicht wahrhaben, dass daraus muss nicht, aber daraus kann natürlich auch ein Problem entstehen. Gell? War alles in Stein gemeißelt, aber da ist dann schon Vorsicht geboten, dass man da aufpasst, dass man nicht durch die rosarote Brille den tapsigen Welpen da sieht, wie er versucht, da den Schmetterlingen dem Leben zu trachten, nach dem Leben zu trachten.
Was würdest du denn sagen, sind so erste Signale, die gerne übersehen werden?
Also das wäre mit Sicherheit ein Signal. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch noch nie bei irgendeinem meiner Hunde beobachtet habe. Ich habe keine Hunde, die Schmetterlinge, Blätter jagen oder so weiter. Also und zwei von den dreien haben schon ordentlich Jagdtrieb. Deswegen kann man das nicht eben automatisch sagen, das eine bedeutet das andere, aber da würde ich auf jeden Fall genauer hingucken, weil es ja letztendlich zeigt, dass der Hund auf Bewegungsreize reagiert. Und das ist beim Welpen auch völlig in Ordnung noch. Der kann ja noch nicht viel, sein Werkzeugkoffer ist ja relativ leer. Aber das wäre etwas, wo ich auf jeden Fall, hätte ich so einen Hund, wach werden würde und schon sagen, okay, da muss man mal gucken, dass der Hund lernt, auch sich mal zu bremsen, dass der lernt, nicht immer, wenn sich was bewegt, einfach lustbetont hinterher zu hüpfen, sondern dass der auch mal lernt, man kann einen Schmetterling beobachten oder man kann sich auch abwenden vom Schmetterling, wäre noch wichtiger eigentlich. Und ich muss dem nicht hinterhergehen. Also es wäre eins der Zeichen. Ein weiteres finde ich, wenn die Hunde sich intensiv mit irgendwas beschäftigen. Also ich finde es wichtig, dass ein Hund und gerade auch ein Welpe oder ein Junghund sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Also dass der draußen schnüffeln darf, dass der mal auch so in die Nase ein Mäuseloch stecken darf und so weiter. Finde ich alles nicht schlimm. Finde auch nicht schlimm, wenn er mal nach so einem Mäuschen buddelt oder so oder einen Wildwechsel inspiziert. Aber da in Maßen. Also wenn man daraus merkt, dass der da ein Studium schon veranstaltet, dann ist das zu viel. Also alles so immer. Eigentlich kann man sagen, dass der Hund ansprechbar dabei ist. Also es muss möglich sein, wenn mein Hund nach einem Mäuschen buddelt, dass ich sagen kann, hey, vielleicht Notfall auch mit einer Berührung und ich ihn da rauskriege und er mitkommt. Also dass es relativ leicht ist.
Wo würdest du denn sagen, ist die Grenze zwischen einem Spieltrieb und einem echten Jagdverhalten?
Boah, also das finde ich ja jetzt, das finde ich schwierig tatsächlich, weil an sich, glaube ich, fängt es einfach damit an, dass der Hund das Gefühl hat, das macht Spaß. Das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich hinter etwas herrenne oder hinterher hopse oder wenn ich buddel. Die Ernsthaftigkeit entsteht eben dann, wenn der Hund sich darin verliert, also sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann von diesem Mäuseloch nicht mehr weggehen, ich muss hier bleiben, bis ich wirklich da die Maus habe oder so. Schwierig wird es beim Thema Blätter oder Schmetterling jagen, wenn der Hund auch da sich verliert drin und sagt, okay, ich habe jetzt drei Schmetterlinge gejagt und den vierten muss ich auch noch, den fünften auch noch, den sechsten auch noch. Also da nicht mehr rauskommt eigentlich.
Also eigentlich fast schon, wenn es in Suchtverhalten fast schon reinrutscht. Da wäre die Frage, wo ist der Unterschied zwischen einem Suchtverhalten und einem Jagdverhalten?
Gut, Suchtverhalten ist ein zwanghaftes Verhalten. Ein Jagdverhalten kann natürlich so zwanghafte Züge haben, aber an sich ein Hund mit einem guten, vernünftigen Jagdtrieb erkennt seine Grenzen. Das haben wir natürlich nicht immer. Das haben wir auch nicht bei den ausgebildeten Jagdhunden immer. Das hat auch viel mit Erziehung zu tun, finde ich. Also das ist meine Erfahrung, dass ein gut erzogener Jagdhund sich eher auch bremst, auch auf einer Jagd und sagt, okay, jetzt habe ich hier 2 Stunden gejagt. Ich bin jetzt müde. Ich sammle mich mal langsam bei meinem Menschen auf der Jagd, finde mich da wieder ein, verschnaufe dort und gehe dann wieder jagen. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sich überjagen, die 10 Dörfer weiterjagen und irgendwie fix und fertig irgendwo eingesammelt werden. Da würde ich auch sagen, das hat nichts mit gutem, normalen Jagdverhalten zu tun, sondern das wäre dann schon ja zu exzessiv. Also so, dass der Hund noch Dinge wahrnehmen kann, weil beim Suchtverhalten hast du ja häufig so einen unheimlich engen Blick, also dass er nur noch das wahrnimmt und nicht mehr rechts und links. Das wäre natürlich bei einem Hund an sich die Ansprechbarkeit, gell? Die kann ich gut überprüfen. Das Mäuseloch ist eben so das Leichteste. Wenn er vor mir ist und er buddelt an so einem Mäuseloch und ich ihn anspreche, kriege ich ihn da raus oder kriege ich ihn nicht da raus? Und es das heißt natürlich nicht, dass es, also Ziel sollte sein, dass ich sage, hey, komm, und der Hund kommt. Beim jungen Hund muss ich natürlich da was investieren. Ne? Da muss ich dann vielleicht mal einen taktilen Reiz setzen, ihn anfassen oder mal ein Geräusch machen oder ein bisschen Action machen. Also da darf man sich ruhig bemühen, dass der Hund aus diesem Mäuseloch rauskommt.
Weil er es halt noch lernt.
Genau, ja, der kann das ja noch nicht. Also ein einjähriger Hund, also bis zum ersten Jahr oder auch manche Hunde auch bis zum zweiten Lebensjahr, die haben einfach auch eine recht miserable Impulskontrolle, die soll durchs Training besser werden, aber man ist ja auch alles hormonell abhängig. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ein einjähriger Hund muss nicht perfekt in der Spur laufen, aber man sollte so Tendenzen erkennen. Genau, ich muss es ihm beibringen. Und wenn ich aber so einen Hund aus dem Mäuseloch rausziehe und der schreiend in der Leine hängt, dann würde ich sagen, okay, also hier sind wir natürlich dann im Thema Suchtverhalten, das ist
Wir
ein
haben ein Problem.
ja. Genau. Also dass wenn der Hund sagt, mir es geht die Welt unter, weil ich das jetzt nicht kann. Das finde ich dann schon sehr grenzwertig.
Was würdest du denn sagen, welche Fehler, die man so im ersten Jahr macht, fördern sowas?
Zu viel laufen lassen heißt in allem. Also, wie gesagt, den Hund sich ruhig mit der Umwelt auseinandersetzen lassen. Aber wenn ich da ewig lang stehe und er darf da ewig lang an einem Wildwechsel rumschnüffeln, Mäusen hinterher oder ich lasse dem wirklich viel Zeit und Raum, Schmetterlinge zu jagen, das fördert ja immer ein. Grundsätzlich den Gedanken, ich kann mein Ding machen und mein Mensch macht es mir bequem. Also es ist ja eigentlich ein erzieherisches Thema, was ja dann auch irgendwann ins Jagdverhalten übergeht. Der Hund sich eben darin verlieren kann, dass ich es zulasse. Das finde ich, ist eigentlich so der größte Fehler. Und auch bei Hunden, gut, weiß man nicht unbedingt, habe ich einen Hund mit Jagdpassion oder nicht, aber dieses Gassi gehen heißt, wir machen nichts miteinander, sondern du sollst jetzt hier draußen irgendwie dich beschäftigen. Und wenn ich da einen Hund habe, der aber Jagdinteresse hat, der langweilt sich eben sehr schnell, wenn er einfach nur auf dem Weg rumlatscht. Und gerade wenn ich jetzt weiß, dass ich einen Hund habe, der tendenziell eher Jagdtrieb hat, würde ich das gar nicht machen. Also ich würde mit so Hunden gar nicht in so ein klassisches wir gehen Gassi gehen Konzept gehen, sondern würde wirklich rausgehen und dem Hund konditionieren. Rausgehen mit mir heißt mit mir gemeinsam arbeiten, mit mir alles machen. Dass eben dieses nicht entsteht, ah ja, Gassi gehen heißt, mein Mensch ist langweilig, der hält sich nur zurück, ist vielleicht noch der Buhmann und ich suche mir die nächste Party.
Also eigentlich grundsätzlich das Prinzip Gassi gehen ist eigentlich so, wenn man sagt, ja, ich gehe Gassi, man geht einfach mit dem Hund vor die Tür, läuft eine Runde und kommt wieder heim, ist das ja eigentlich so mit das Blödeste, was man im ersten Jahr machen kann, sondern eigentlich zu sagen, wir gehen nicht Gassi, sondern wir gehen jetzt draußen gemeinsam was erleben.
Genau, weil dieses, wir gehen unsere Runde, das, was wir so alle im Kopf haben, wenn man so an Spazierengehen mit Hund denkt, wäre das Trainingsziel vielleicht, weil ich möchte vielleicht irgendwann auch mal wandern gehen oder ich möchte gerne in den Urlaub und möchte mich jetzt mal nicht in erster Linie um meinen Hund kümmern, der soll mich einfach begleiten. Also von daher finde ich dieses Konzept, wir gehen uns eine Runde, muss erarbeitet werden, aber es muss eben erarbeitet werden. Und das macht ja so viel aus, wenn ich einfach rausgehe, schon mit meinem Welpen und hier mal stumpf meine Runde gehe. Das ist ja egal, ob Jagdtrieb oder nicht, das hat ja eine Auswirkung auf die Beziehung.
Also im Grunde müsste ich eigentlich aus meinem Kopf rauskriegen, ich gehe Gassi und eigentlich eher sagen, ich mache jetzt kurz mal eine halbe Stunde was mit meinem Hund.
Genau. Es ist die Zeit meines Hundes. Also für mich, deswegen, ich bin auch jemand, ich gehe so gut wie nie mit anderen spazieren. Weil wenn ich rausgehe mit meinen Hunden, ist das die Zeit meiner Hunde. Also das ist, die haben in meinem Terminkalender diesen Termin frei. Der ist für sie exklusiv. Und da bin ich voll und ganz bei ihnen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal einfach stumpf eine Runde gehen. Aber wenn sie jung sind, gehen wir raus und dann arbeiten wir, wir spielen, wir gehen, machen Sucharbeit, wir apportieren, je nachdem, was der Hund für Interessen hat. Und ich mache von Anfang an klar, wenn wir rausgehen, gehen wir als Einheit raus und wir auch als Einheit sind draußen immer wieder aktiv. Das finde ich auch wichtig, weil jetzt hier zum Beispiel im Alltag, also hier zu Hause, möchte ich Ruhe haben. Da sollen die Hunde entspannen, da sollen die das verarbeiten, was sie jetzt draußen erlebt haben. Da dürfen die dösen und so weiter. Und hier habe ich auch keine Zeit für die zu Hause.
Was würdest du denn sagen, wo Menschen vielleicht Jagdverhalten belohnen, ohne dass sie das bewusst mitkriegen?
An sich, also Jagdverhalten wird ja gefüttert durch mangelnde Impulskontrolle letztendlich und auch mangelnde Frusttoleranz. Das heißt, ein gut trainierter Hund kann ganz entspannt spazieren gehen. Es wechselt ein Reh über den Weg und der Hund sagt, oh, das ist aber spannend, kann aber damit umgehen. Das wäre immer noch ein Hund mit Jagdtrieb, aber ein Hund, der eben sehr, sehr gut gesettet ist. Und dazu gehört aber, dass er eben nicht das, also nicht diesen, immer diesen Impulsen hinterhergeht, oh, da ist was, das muss ich jetzt haben. Und das kann ich natürlich im Alltag mir viel kaputt machen, indem ich darauf nicht achte, dass mein Hund erstmal lernt, nachzufragen, wenn er was haben möchte, dass er sich mal kurz zurücknimmt, dass ich vielleicht eine Regel vorschiebe. Das sind so Kleinigkeiten. Das kann sein, er sieht einen anderen Hund und er donnert einfach los. Das wäre ja schon mal so eine Sache. Sagen, nee, hey, du siehst einen Hund, das ist toll, ja, ich weiß, du hast jetzt irgendwie Interesse, mit dem zu spielen. Komm erstmal zu mir. Wir bringen hier erstmal Ruhe rein, wir gucken erstmal, dass wir kurz im Gespräch sind und dann können wir darüber reden, ob du gegebenenfalls dahin darfst oder nicht hin darfst. Spielen, ja, also Sachen wegwerfen, finde ich persönlich, mache ich sehr, sehr gerne mit meinen Hunden, aber auch da würde ich natürlich eine Regel vorstellen. Würde sagen, okay, wenn du etwas hetzen darfst, ob es ein Leckerli ist, ob es ein Ball ist, ob es ein Spielzeug ist, was ich wegwerfe, gibt es bei mir zum Beispiel ein Erlaubnissignal dafür. Ein Hetzsignal.
Findest du denn, dass exzessives Wegwerfen und Bringen ohne jede Regel Jagdverhalten fördert?
Ich glaube, ich würde es gar nicht so sehr aufs Jagdverhalten setzen und ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht tatsächlich. Ich habe beide Seiten. Ich habe Hundehalter kennengelernt, die haben Hunde, die jagen wie Sau und haben noch nie in ihrem Leben einen Ball hetzen dürfen. Und dann habe ich Hunde im Training, die dürfen Ball hetzen, vielleicht auch etwas über die Maßen und die haben keinen großen Jagdtrieb. Von daher würde ich das gar nicht so kritisch sehen. Früher habe ich das ein bisschen kritischer gesehen, heute nicht so. Weil würde ich jetzt hingehen und sagen, der Hund darf immer wieder den Ball hetzen, aber bei anderen Dingen achte ich darauf, dass der Hund sich lernt zu bremsen, lernt Dinge auszuhalten, lernt Frust zu ertragen, glaube ich nicht, dass das Ballwerfen so ein Riesenproblem ist. Es ist dann ein Problem, wenn es wie ein roter Faden sich durch meine Mensch-Hund-Beziehung durchzieht. Also dieses, ja, der Hund darf immer einfach alles. Ja? Ich leine ihn ab und der rennt einfach los zum Beispiel. Da haben auch ganz viele Hundealter, ja? So dieses Klick des Karabiners und der Hund läuft schon mal los, ist ja letztendlich dieselbe Idee. Und wenn ich das natürlich in allen Lebensbereichen mache, der Hund denkt schon immer im Voraus, ah, ich weiß schon, was kommt und darf es dann auch machen, ohne dass ich das explizit erlaube, finde ich, das fließt ja alles in denselben Topf rein.
Ja, zum Beispiel, also ich habe mit meiner früher viel Ball gespielt, weil sie es auch echt cool fand und weil ich ehrlich gesagt auch cool fand und habe mir so einen Baseballschläger mitgenommen, bin auf so eine riesige Wiese und habe die dann einfach so über die Wiese gepfeffert, was ich tierisch lustig fand und mein Hund hat sie halt geholt, was ich dann wiederum sehr praktisch fand. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe auch immer mit ihr immer wieder auch diese Regeln geübt. Und sie musste dann natürlich auch warten und bleiben, durfte es holen, wenn ich es dann gesagt habe und so. Und trotzdem kann ich mit ihr zu Hühnern gehen und zum Pferd gehen und keine Ahnung, und sie hetzt da nicht hinterher. Würdest du sagen, es macht einen Unterschied, ob ich das im ersten Jahr schon exzessiv mache oder dann erst später?
Also gut, das erste Jahr ist natürlich sehr, sehr prägend, aber ich glaube, wenn ein Hund in irgendeiner Form Jagdverhalten oder mehr Jagdverhalten hat, dann ist, hat er es. Also irgendwann wird es so oder so wach. Ich meine, wir fördern Jagdtrieb, das darf man nicht vergessen, durch Gassi gehen. Also wenn wir draußen sind, ist der Hund ja immer wieder mit diesen Reizen in Verbindung, ob ich es jetzt sehe oder nicht sehe. Also ich sehe es nicht so kritisch und ich mache es, ich arbeite gerne mit dem Ball. Also meine Hunde werden mit dem Ball belohnt. Zum Beispiel der Labrador wäre ganz klassisch. Die wird schon immer mit Ball belohnt. Und die hat, wie gesagt, keinen Jagdtrieb.
Ich habe allerdings auch schon oft in der Hundeschule erlebt, dass Hunde, die wirklich einfach exzessivst mit dem Ball beschäftigt werden, also ich muss da so an, hatte ich letzten Podcast schon erwähnt, ich muss da so dran denken an das, an eine Nachbarin mit einem Dobermann, die den Ball wirklich, die wirklich mit dem Hund, mit dem Ball raus ist, dann hat die eine halbe Stunde das Ding mit der Ballschleuder geschmissen und dann sind die wieder rein. Punkt. Und da habe ich schon den Hund auch so erlebt, dass der schon extrem extremst überdreht und drüber war. Und da habe ich einfach gedacht, boah, das ist so das Falscheste, was sie machen kann, weil der wirklich einfach absolutes Suchtverhalten gezeigt hat und das für mich meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr gesund war.
Gut, ja, ich würde natürlich jetzt bei Ballwerfen, würde ich sagen, naja, nach viermal Ballwerfen ist einfach gut, weil es natürlich auch kein Spiel ja in dem Sinne ist, hat ja keine soziale Komponente. Da geht es wirklich rein drum, der Hund darf mal was hetzen, darf mal hinter was herren, darf mal Energie rauslassen. Aber das würde ich natürlich auch nicht so exzessiv betreiben. Und bei dem Beispiel wäre natürlich die Frage, okay, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Denn viele, die ja viel Ball sp also spielen, ja, bleiben wir einfach bei dem Wort spielen, machen es ja, weil der Hund schon vorher so drüber ist und sie das Gefühl haben, sie müssen ihn auspowern. Und das ist ja der Teufelskreis, in dem man sich befindet. Also, was ist jetzt das eigentliche Problem? Ich glaube, das eigentliche Problem ist die Ausgangslage. Ach, mein Hund ist so aufgeregt, der braucht so viel Auslauf, das ist ja auch so eine Zauber. Deswegen werfe ich dem 20 Mal den Ball, aber das läuft einfach nur, dieses Ballwerfen füttert noch weiter in diese Aufgeregtheit. Also es ist nicht so, dass ich Energie durch Energie bekämpfen kann.
Ja. Gibt es denn Dinge, die du sagst, die man im ersten Jahr vermeiden sollte, wenn man das Jagdverhalten nicht fördern will? Also jetzt mal abgesehen vom Gassigehen, was du schon gesagt hattest.
Also ich würde tatsächlich den Hund kein Wild beobachten lassen. Ich bin da tatsächlich irgendwie, glaube ich, eine Ausnahme von den Trainern, die viel mit Jagdverhalten sich auseinandersetzen. Ich finde, das gehört definitiv ins Fortgeschrittene. Also sich so auf eine Kaninchenwiese zu setzen und dem Hund zu zeigen, was er alles nicht haben darf, finde ich unsinnig, wenn der Hund nicht wirklich einen guten, vollen Werkzeugkoffer hat. Ich würde den Hund auch wild nicht jagen lassen. Also auch nicht ein Vögelchen. Das würde ich direkt unterbinden, würde direkt klar machen, das gibt es nicht. Wenn der Hund sowas dann versteht, kann man ja in Alternativen umschwenken und sagen, gut, dass du das Vögelchen nicht gejagt hast, dafür darfst du jetzt mal ein Leckerli hinterherrennen oder einen Ball mal hinterherrennen. Das würde ich auch auf gar keinen Fall machen. Und ich würde auch nicht den Hund ewig lang Wildwechsel abschnüffeln lassen und eben auch nicht dieses exzessive Mäuselöcher untersuchen machen.
Was würdest du denn sagen, was man tun soll, wenn ich jetzt mit meinem jungen Hund im Wald bin und uns laufen Rehe über den Weg und im Idealfall ist der Hund angeleint? Was würdest du sagen, was mache ich dann am besten? Wie gehe ich am besten damit um, damit ich dann quasi das Ganze nicht noch fördere?
Also wahrscheinlich wird der Hund recht aufgeregt sein. Erfahrungsgemäß sind die meisten Hunde, wenn sie das erste Mal ein Reh sehen, noch eher sehr eingeschüchtert. Also sie wissen noch nicht so genau, was sie machen sollen. Sie finden es aufregend und irgendwie sagt ihnen auch so eine Stimme in ihnen, hey, das ist spannend. Aber ja, viele Hundehalter berichten ihm, ah, oh, und der Hund hat das erste Reh gesehen, ist aber nicht hinterhergegangen. Manche machen
Ja,
es
es
beim
war das
ersten Mal
Erste. Warten wir
so.
das Zweite ab.
Genau. Das heißt, der Hund ist aufgeregt. Und was ich einem Hund von Anfang an, und das ist auch egal, ob es jagdlich geführt oder nicht jagdlich geführter Hund ist, beibringe, ist Wildbegegnungen dürfen spannend sein, sollen aber keinen Stress bedeuten. Das heißt, der Hund ist aufgeregt und das Erste, was ich mache, ist den Hund ranholen und Ruhe reinbringen. Und ich brauche für langfristig Aufmerksamkeit in jeder Situation. Ich brauche einen Hund, der, wenn er hochfährt, recht schnell wieder runterfährt. Und ich brauche einen Hund, der Alternativen kennt zu, ich darf dem Reh nicht hinterherrennen. Das heißt, der Hund nimmt das Reh wahr, ist aufgeregt. Das Erste ist, ich möchte, dass er zu mir kommt, Aufmerksamkeit und Verbindung wiederherstellen. Dann möchte ich Ruhe reinbringen und dann kann ich eine Alternative dem Hund auch anbieten. Also dann habe ich eigentlich einen richtig guten Drei-Punkte-Plan. Was mache ich in Wildbegegnungen präventiv?
Was mache ich denn, wenn mein Hund jetzt nicht angeleint ist und hinterhergeht?
Dann würde ich sagen, die Pompons rausholen und viel Action machen und gucken, dass der Hund hoffentlich, wenn er hinterher rennt, durch hinten mein Gejodel doch so neugierig ist, dass er umdreht und kommt. Das klappt tendenziell natürlich eher mit einem Hund, der noch nie groß auf der Jagd war. Klappt natürlich nicht mit einem Hund, der schon 20 Mal abgerückt ist.
Also ich persönlich sage ja auch immer, erstes Jahr ist Schleppleinjahr, egal was ist, weil der Hund einfach ja auch ein Jahr braucht immer, um überhaupt mal so zuverlässig ja auch zu kommen. Ich habe es auch tatsächlich auch schon erlebt, dass der Hund dann, also jetzt nicht meine, aber dass dann Hunde wirklich weg sind. Und ich glaube, dass das Problem ist ja auch so ein bisschen, das sagst du ja selbst, wenn die dann mal Blut geleckt haben, dann wird es ja meistens tendenziell schwieriger. Ist es denn ratsam, dass wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein Hund ist jetzt abgehauen, warum auch immer, und ist irgendeinem Reh hinterher oder hat ihn gejagt und ich finde ihn dann auch wieder. Ist es dann ratsam, vielleicht zu sagen, okay, spätestens jetzt solltest du dir vielleicht mal einen Trainer holen, der dir jetzt einen Rat gibt? Oder sagt man, naja, warte mal ab.
Ja, also, wenn ich feststelle, mein Hund rückt ab und an sich wollte ich das nicht. Ich merke aber, ich konnte nichts dagegen setzen. Dann würde ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen, weil dann scheint ja mein eigener Werkzeugkoffer nicht auszureichen. Also es muss ja möglich sein, Kontrolle über das Verhalten meines Hundes zu haben. Das ist ja wichtig, weil das hat ja Riesenauswirkungen. Das hat ja nicht nur auf das Jagdverhalten meines Hundes Auswirkungen, sondern auf das Wild, das der Hund hetzt, Auswirkungen. Das hat auf die Menschen, die da lang fahren mit ihren Autos, während der Hund über die Straße rennt, Auswirkungen und, und. Also das ist ja ein Fass ohne Boden. Das heißt, wenn ich merke, ich habe keine Kontrolle über meinen Hund, würde ich mir immer jemanden holen, der mir hilft, Kontrolle über das Verhalten meines Hundes wieder zu gewinnen, der mir einen Plan aufzeigt, was mache ich wann und wie sind jetzt die nächsten Schritte.
Bringt es denn was, mit dem Hund, den Hund zu, keine Ahnung, schimpfen, anzuschreien, keine Ahnung was? Wenn du einmal hinterher bist, hast du die Erfahrung gemacht, dass das was bringt? Oder sagst du, nee, das ist einfach voll der falsche Ansatz, das bringt euch überhaupt nicht weiter?
Das Problem ist ja, dass wenn der Hund hinter etwas herrennt, hat er natürlich schon sich selbst belohnt. Und das ist das Erste. Das heißt, wenn ich ja Verhalten korrigieren möchte, muss ich es ja direkt machen. Also in dem Moment, wo er eigentlich ansetzt zum Sprint, müsste ich ihn ja korrigieren. Und wenn er dann zurückkommt, sind viele Hunde so high, dass sie ja auch nicht mehr wirklich viel mitbekommen. Also sie sind einfach so happy mit dem, was sie da gerade erlebt haben.
Dass alles andere jetzt egal ist.
Genau, also das heißt, ich bin auch kein Fan von Freuen, weil ich sage, naja, natürlich kommt der Hund zurück zu mir. Gell? Also das sollte eigentlich selbstverständlich sein, das machen auch 99% der Hunde. Und ich finde es auch schwierig, weil viele Hundehalter haben ja ein Potpourri an Gefühlen in dem Moment. Von Erleichterung, Freude, Zorn, Scham. Jetzt ist
Wut.
ja alles dabei. Ja? Und ich würde einfach den Hund anleinen. Man kann dem Hund ja sowieso nicht vormachen, dass man voll cool ist. Man kann ihm nicht vormachen, ich freue mich total, dass du wieder da bist und gleichzeitig hat man Wut im Bauch. Oder ich kann auch nicht dem Hund sagen, okay, ich bin richtig, richtig sauer und gleichzeitig bin ich aber total erleichtert, dass er da ist. Also das ist einfach eine so große Mischung, das ist unsinnig. Deswegen, ich würde den Hund anleihen, würde Ruhe reinbringen und würde mir dann als nächstes einfach Gedanken machen, wie ändere ich das für mich in Zukunft. Ja.
Würdest du sagen, dass Stress beim Jagdverhalten eine Rolle spielt? Also, dass zum Beispiel ein gestresster Hund mehr jagt oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Aufregung fördert, also Dynamik fördert Jagdverhalten. Und das kann schon das normale Gehtempo sein. Also ich bin großer Fan davon, auch mit Jagdhunden ruhig zu gehen. Also bei uns gibt es keine Dynamik. Die Hunde zeigen natürlich von sich aus manchmal Dynamik. Das bremse ich aber auch recht schnell. Also die dürfen nicht durch die Gegend rennen. Sie können ihre Energie rauslassen in Arbeit. Oder wenn ich mit ihnen spiele oder so, aber sie dürfen nicht so beim Spazierengehen rumrennen. Das will ich gar nicht haben, weil das ist meistens der Nährboden für unerwünschtes Verhalten. Und wenn ich natürlich einen Hund habe, der nicht weiß, wohin mit sich und so richtig ja, on fire ist, der nimmt natürlich jegliche Außenreize sofort als Anlass, um aus der Jacke zu springen. Ich liebe einfach Beispiele von uns selbst, weil wir es dann einfach besser empfinden können. Wenn ich super gestresst bin und jetzt kommt noch irgendjemand mir quer, das muss nichts Schlimmes sein. Vielleicht kommt die Nachbarin und sagt, Frau Berger, könnten Sie mal Ihr Auto wegfahren? Dann könnte es sein, dass ich das irgendwie völlig in den falschen Hals kriege und die anfahre und sage, dann soll sie woanders langfahren. Wenn ich aber voll bei mir bin und ich bin entspannt und ich bin ja gesettet und die kommt und sagt, ah, Frau Berger, könnten Sie bitte Ihr Auto wegfahren? Das heißt, ja, ist kein Thema, geben Sie mir 2 Minuten Zeit. Das ist was ganz anderes. Und so geht es uns nur Hunden. Wenn ich einen total gestressten Hund habe, der drüber ist, dann ist der einfach super reaktiv auf alles Mögliche und viel, viel schneller auch dabei, etwas zu tun, als ein Hund, der ganz entspannt vor sich hin latscht.
Welche Beschäftigung würdest du denn sagen, helfen denn draußen, um so jagdlich motivierten Hunden, sag ich mal, wie soll ich sagen, ein Alternativverhalten anzubieten?
Also ich würde, genau, Stichwort wäre Alternativverhalten, deswegen würde ich tatsächlich jagdliche Ersatzarbeit nehmen, also heißt jegliche Form von Sucharbeit. Apportieren gehört ja auch letztendlich zur Nasenarbeit, aber da hätten wir auch nochmal einen Bewegungsreiz mit drin. Das sind eigentlich so die zwei Hauptbereiche, und aus der Nasenarbeit würde ja dann noch ganz viele Nebenfächer entstehen, wie Geruchssuche oder Gegenstandssuche, Fährtenarbeit und so weiter. Also von daher ist Nasenarbeit natürlich ein sehr, sehr großer Begriff. Und ich kriege mit Sucharbeit den Hund dahin, dass er einmal lernt, er darf die Nase einsetzen, im Bestfall mit dem Menschen zusammen. Also ich würde nie Futter auf die Wiese streuen und dem Hund zugucken, wie er alleine Spaß hat, sondern also sinnvolle Nasenarbeit ist immer mit dem Menschen gemeinsam. Und ich kann dort Konzentration und ruhiges, systematisches Arbeiten fördern. Und das sind ja alles wieder Punkte, die mir auch im Alltag enorm weiterhelfen.
Arbeitest du denn mit der Reizangel?
Nein. Also die Reizangel, ich muss sagen, ich habe noch nicht ganz den Sinn verstanden, warum die auch immer wieder empfohlen wird. Die Reizangel ist eigentlich aus der jagdlichen Arbeit ein reines Tool für das Vorstehtraining. Das machen ja schon mal die Nichtjäger meistens nicht. Und die Reizangel ist eigentlich dann auch in der jagdlichen Ausbildung recht schnell vorbei einfach. Also mit einem jungen Hund mache ich das, mit dem Welpen, dass ich da mal spielerisch mit dem anfange, dass er lernt, ah, okay, wenn ich hinpresche, dann fliegt die Reizangel oder das Gegenstand an der Reizangel wieder weg, bis er einfach das richtige Verhalten zeigt, also bis er so innehält, und dann wird er belohnt, indem er hin darf. Ich könnte mir die Reizangel noch vorstellen beim Rückruftraining oder beim Stopptraining. Das sage ich, möchte gerne mal mit dem Hund arbeiten. Während er da diese Reizangel, diesem Teil hinterher rennt, kriege ich den da abgerufen oder abgestoppt?
Das mache ich nämlich tatsächlich doch gerne mal ein Training. Wobei mittlerweile die Reizangel ist mir einfach zu sperrig. Ich mache es dann meistens an eine Schleppleine und ziehe es dann hinter mir her so ungefähr. Und die Hunde müssen dann sitzen bleiben. Vor allem die Junghunde müssen dann sitzen bleiben. Ich ziehe es dann mal vorbei und sie dürfen dann nicht hinterher oder sowas. Das dafür finde ich dann total praktisch.
Ja, dafür. Aber an sich ist das ja auch, wenn ich einen Hund habe, der gut angeleitet wird, ist das Thema ja recht schnell durch. Also es ist ja super schnell ritualisiert. Also wenn ich die Reizangel raushole, weiß mein Weimaraner schon, was Sache ist. So, das bringt mir dann im Alltag gar nichts, weil dann flattert da so eine Taube oder latscht so eine Taube auf dem Weg. Ja, kann das jetzt da auch? Also kann er es auch, wenn ich nicht sage, oh, Achtung, Achtung, jetzt kommt eine Trainingseinheit. Also bin ich nicht so ein Fan von sowas, mal so als erste Schritte, so Babyschritte. Ich mache mal erstes Vokabeltraining und dann würde ich es wegtun. Und ein grundsätzliches hinter der Reizangel hinterherhetzen, dann wären wir eigentlich ja wieder bei dem Thema Ball werfen, finde ich jetzt auch unsinnig. Also dann würde ich lieber sagen, nimm ein Spielzeug in die Hand und geh selbst ein bisschen in die Bewegung und beweg dich mal mit deinem Hund und spiel mit dem.
Viele denken ja, Anti-Jagd-Training bedeutet, ich bringe dem Hund jetzt bei, nicht mehr zu jagen. Aber letztendlich geht es beim Anti-Jagd-Training ja im Grunde um ein Jagdkontrollverhalten und nicht ein, ich trainiere das Jagdverhalten ab. Also erlebst du das oft, dass Leute dann wirklich kommen und sagen, ich will, dass mein Hund jetzt nicht mehr jagt und möchte aber auch anderes Jagdverhalten gar nicht anbieten?
Ja, also ich habe das Glück, dass die meisten, die zu uns kommen, irgendwie schon bewusst ist, dass sie das nicht wegkriegen und auch eigentlich daraus was für sich bauen wollen, was vertretbar ist. Aber natürlich ist der Wunsch da nach einem unkomplizierten Leben mit dem Hund. Und das ist natürlich deutlich unkomplizierter, wenn ich einen Hund habe, der wild einfach in jeglicher Form ignoriert. Und ich kenne auch diesen Satz, also habe ich aber auch wirklich schon auch gehört von Hundehaltern, dass der Züchter ihn sogar empfohlen hat, auch gerne mal mit wirklich Jagdhunden, mache nichts Jagdliches, damit du den Jagdtrieb nicht förderst. Oder zum Teil auch, damit du den Jagdtrieb nicht wächst. Das ist unsinnig. Also wenn ein Hund Jagdverhalten hat, dann kommt das raus. Irgendwann kommt es
Genetik
raus.
lässt lügt nicht.
Ja, die ist einfach da und die kommt raus. Und ich würde immer sagen, naja, dann lieber von Anfang an das Talent formen und fördern.
Und die Kontrolle beibringen darüber.
Genau. Als zu warten, dass mir irgendwann die Genetik um die Ohren fliegt. Und ja, es wäre natürlich mit Sicherheit schön für den einen oder anderen zu sagen, ich könnte es abtrainieren, aber es gehört eben zum Hund dazu. Und dann sind wir wieder beim Kaninchen, ja, dann hätte ich mir vielleicht ein Kaninchen holen sollen. Das geht leider nicht. Also da muss man einfach sagen, es ist ja ein Talent des Hundes. Also es kann ja, das ist ja der Grund, warum ich so gerne, also natürlich nicht nur deswegen, aber es ist eins der Sachen, was ich so unheimlich schätze an jagdlich motivierten Hunden. Die zeigen dir einfach eine ganz andere Welt. Und in dem Moment, wo mein Hund und ich wissen, wie wir mit solchen Situationen umgehen können, ist das einfach so schön. Also was meine Hunde mir an Wild schon gezeigt haben, was wir schon beobachtet haben, weil sie es wahrgenommen haben, ich nicht, und weil sie eben Jagdtrieb haben, aber eben kontrollierten. Und das ist eigentlich was richtig, richtig Schönes. Das kann richtig Freude machen, wenn es dann unter Kontrolle ist.
Ja, ich glaube, das ist ja, und das ist ja aber generell bei jedem Hund so, ich finde ja, ein Hund sollte ein Hobby sein. Das ist so ein bisschen wie bei Kindern. Da ist nicht die Frage, willst du Kinder, sondern die Frage ist, willst du eine Mama sein? Und ich glaube, da ist so beim Hund ist das so das Gleiche. Die Frage ist nicht, willst du einen Hund? Die Frage ist, willst du ein Hundebesitzer sein? Möchtest du jemand sein, dessen Freizeit daraus besteht, Interesse an seinem Hund zu haben und sich mit ihm zu beschäftigen? Also im Grunde ja, wie wenn ich Freunde habe, sage, ja, ich treffe mich jeden Tag einmal mit meinem Hund und tauche auch mal in seine Welt ein und wir erleben das draußen wirklich mal gemeinsam und nicht, ich laufe meinen Weg und du läufst mir hinterher.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke, eine sehr schöne Kontrollfrage. Aber ich befürchte, dass viele Hundehalter tatsächlich das Erstere wählen und sagen, ich will einfach nur einen Hund haben. Und manche haben Glück damit und andere haben damit Pech und haben einen Hund, der nicht so ein Mitläufer ist.
Ja, ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich so als Grundlagentraining, so zum Aufbau, egal was für ein Problem Leute haben, dass ich immer erstmal damit anfange zu gucken, wie kommuniziert ihr mit eurem Hund? Wie kommuniziert ihr, hey, komm jetzt mal mit, folg mir mal, mach mal das und das und das. Und ich finde es immer ganz spannend, weil ich das immer ganz gerne ja erstmal mit Mensch, Mensch auch mache. Ich habe ja auch öfters Paare, die dann ins Training kommen. Das ist immer ganz praktisch, weil dann können die das so miteinander machen. Und was dann das Ergebnis dann manchmal davon ist, wenn ich dann sage, so, jetzt macht ihr das mal zu zweit und der eine kommuniziert was und der andere folgt einfach. Das ist die Aufgabe. Und wie schnell sich auch wir Menschen einfach das Gefühl bekommen, so, der interessiert sich ja gar nicht für mich. Und das ist ja eine Sache von. Die Übung dauert ja am Anfang 5 Minuten. Und wenn ich ja in 5 Minuten schon das Gefühl habe, ja, der macht ja sowieso sein eigenes Ding, dann wird den Leuten schnell klar, wie schnell man da auch aussteigt, weil man sagt, ja, warum soll ich denn jetzt Interesse an ihm zeigen, wenn der ja gar kein Interesse an mir zeigt? Und wieso soll ich ihm zuhören, wenn er nicht mit mir spricht? Und ich glaube, das fand ich immer ganz praktisch. Ich hatte einmal ein Pärchen, fand ich ganz süß. Die hatten nach der ersten Stunde, wo ich das gemacht hatte, haben sie gesagt, es war die beste Paartherapie, die wir jetzt machen konnten. Und das fand ich total goldig. Weil ich dachte, ja, weil ich glaube, uns ist Menschen das manchmal gar nicht bewusst, wie sehr wir eigentlich so vorwegschlendern und einfach unseren Hund ignorieren und dann aber vom Hund einfordern, dass der uns Aufmerksamkeit schenkt, wenn wir es dann einfordern.
Ja, ich sage auch immer ganz vom Spazierengehen, das ist wie ein Date. Ne? Also das ist Quality Time für unsere Beziehung. Das ist so, als würde ich mit meinem Partner essen gehen. Wir können natürlich auch beide am Tisch sitzen im Restaurant und auf unseren Handys rumdaddeln. Oder wir nutzen einfach die Zeit und unterhalten uns mal, ja, und setzen uns wirklich mal miteinander auseinander. Das muss ja nicht immer tiefgreifende Gespräche sein, aber einfach mal, jetzt haben wir mal eine Stunde Zeit füreinander. Und ich bin jetzt mal wirklich bereit, dir zuzuhören und ich möchte auch mal was erzählen. Und so ist es mit dem Hund genauso. Das ist ja im Bestfall, es muss ja keine lange Zeit sein, eine halbe Stunde oder Stunde. Und in dieser Zeit gehen wir mal aufeinander ein. Also der Hund soll natürlich auch mal was machen, was ich gerne möchte. Vielleicht möchte ich jetzt gerne mal 50 Meter schlendern oder vielleicht möchte ich mich mal auf eine Parkbank setzen und die Ruhe genießen. Und dann wiederum hat auch mein Hund das Anrecht, dass ich ihm jetzt zuhöre und wir etwas machen, worauf er Bock hat. Und weil es ums Thema Jagdverhalten jetzt geht, wäre es dann eben, okay, mein Hund möchte gerne jagen gehen. In welcher Form kann ich ihm Jagen zugestehen? Und dann sind wir wieder eben bei der Beschäftigung.
Du hast ja jetzt schon sehr, sehr, sehr viel berufliche Hundeerfahrung. Gibt es Dinge, wo du sagst, oh, die habe ich auch mal anders gemacht und die würde ich mittlerweile nicht mehr so machen? Oder wo du sagst, oh ja, das waren Fehler, die habe ich auch mal gemacht, da musste ich auch Lehrgeld bezahlen?
Richtung Jagdverhalten.
Ja, oder auch mal allgemein, ich weiß es nicht.
Ja, muss ich jetzt mal echt überlegen. Mit Sicherheit natürlich viele, viele Sachen anders gemacht. Gell? Also würde ich anders machen. Man wird ja immer schlauer im Nachhinein. Vielleicht früher auch zu erkennen, hier entsteht Unruhe, hier wird der Hund aufgeregt oder hier baut sich eine hohe Erwartungshaltung auf beim Hund. Das merkt man auch immer erst, wenn es dann eigentlich zu spät ist. Das ist bei uns wäre es tatsächlich so, mir fällt jetzt gerade nur eine Sache ein, Lennox sein Gequietsche oder wenn er aufgeregt ist, bellt er. Also es sind nur so ein, zwei Beller, wo ich mir dann denke, ja, schade eigentlich, da hätte ich viel früher, hätte man da hingucken müssen, dass der Hund aufgeregt ist oder dass er eine Erwartungshaltung aufbaut. Weil meistens sind dann die Probleme so groß, dass man sie kaum noch in den Griff kriegt. Ich habe tatsächlich früher viel mehr mit Rückruf gearbeitet, also viel mehr der Hund jagt, also gibt es ein Nein und dann gibt es einen Rückruf oder es gibt nur einen Rückruf. Also es gab eigentlich nur diese zwei Tools. Und das habe ich ja dann geändert und gehe jetzt viel mehr in die Tiefe, also viel mehr wirklich in die Basisarbeit, wie dass der Hund aufmerksam ist, dass der Hundehalter Aufmerksamkeit überhaupt erkennt. Die meisten Hundehalter sehen zwar, wenn der Hund sie anschaut, dass er aufmerksam ist, aber es sind ja noch so viele andere Zeichen, die der Hund sendet. Und gehe da viel mehr in diese Basisarbeit, dass der Hund grundsätzlich lernt, schon entspannter mit einem unterwegs zu sein und gar nicht so sehr gleich an den letzten Punkt wie unerwünschtes Jagdverhalten ranzugehen.
Würdest du denn sagen, dass Leute, die zu dir kommen, immer Leute sind, die das hätten verhindern können? Oder sagst du, nee, manche Sachen, also unabhängig davon, dass der Hund schon mit Jagdverhalten zu dem Halter kommt, weil er vielleicht auch schon erwachsen ist, oder sagst du, ja, nee, viele Sachen sind einfach blöd entstanden? Oder was sind so die Ursachen, warum Menschen zu dir kommen dann mit dem Thema?
Also Jagdverhalten ist da und wird auch immer sich entwickeln und wird sich auch immer seinen Weg bahnen. Also das kommt, das kann man auch nicht verhindern. Also ich krieg's nicht hin, dass ein Hund, der mit Jagdverhalten ausgestattet ist, nicht Jagdverhalten zeigt. Also es ist das nicht. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass man mal sagt, oh, das habe ich nicht richtig eingeschätzt, da hat der Hund jetzt mal einen Vogel gejagt oder jetzt ist er doch mal im Reh hinterher. Wichtig ist nur, was ich daraus mache, aus dieser Information. Also passiert mir ja auch, dass ich sage, oh, da warst du jetzt aber sehr mutig. Du bist jetzt mal schön auf die Nase gefallen mit.
Was wären denn drei Dinge, die du jedem im ersten Hundejahr mitgeben würdest? Egal, was für eine Hunderasse, Hütehund, Jagdhund, wie auch immer, wo du sagst, das sind drei Dinge, darauf solltest du einfach achten und Wert legen, wenn du nicht willst, dass dein Hund exzessivst kontrolllos jagen geht.
Ruhe, 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 Ruhe. Drinnen wie draußen. Viel Ruhe
Das sind ja
haben.
schon jetzt drei Punkte.
Das ist ein großer Punkt. Das zweite ist, gehe nicht Gassi, sondern beschäftige dich draußen mit deinem Hund. Also wir konditionieren die Erwartungshaltung unseres Hundes, wenn er rausgeht in Wald und Feld. Das darf man nicht unterschätzen. Und das dritte wäre, Radius und Aufmerksamkeit. Also es ist an sich sind es zwei Punkte, aber sie gehören eben zueinander. Von Anfang an darauf achten, dass der Hund von sich aus aufmerksam ist. Also nicht ranrufen, ansprechen dauernd. Das wäre genau das Gegenteil, sondern dass der Hund wie selbstverständlich einem folgt.
Und wie fördere ich das?
Indem ich ihm zwischendurch nicht hinterherlaufe. Also ein Hund kann ja also von meiner Seite, meine Hunde dürfen vor mir laufen. Ich habe sie auch gerne vor mir, dann sehe ich, was sie machen. Aber zu sagen, okay, wenn er vor mir läuft, was passiert dann, wenn ich einfach umdrehe in die andere Richtung gehe? Was passiert dann, wenn ich plötzlich abbiege?
Ja.
Bin ich auch so cool und kann das? Also ich kann das. Ich drehe mich um und gehe in die andere Richtung und ich weiß, meine Hunde sind innerhalb von ein paar Sekunden bei mir. Ich muss mich
Und vor
nicht
allem,
hinterherlaufen.
Hunde lernen ja auch, sich darauf zu verlassen, dass sie immer gerufen werden, wenn man abbiegt oder keine Ahnung was. Und dann wissen sie ja, ich muss ja gar nicht auf ihn achten, weil ich kriege ja immer gesagt, wenn was passiert.
Genau. Und wenn er nicht achtet, dann kann er natürlich seinen Terminkalender wieder füllen mit unerwünschtem Verhalten auch.
Ja. Ja, ich würde sagen, hast du noch was, wo du sagst, das wäre noch wichtig?
Ich fände es nochmal wichtig zu erwähnen, dass Jagdverhalten nicht der Feind ist. Es kann so viele schöne Momente entstehen. Und ja, es bedeutet Arbeit, aber es gibt ja auch noch so viele andere Problematiken mit Hunden, ne? Also Jagdverhalten ist ja jetzt nur eins. Ich könnte auch einen Hund haben, der Menschen doof findet. Ich könnte auch einen Hund haben, der Hunde doof findet und was nicht alles doof findet. Also irgendwo ist ja immer irgendetwas. Also Arbeit ist es auf jeden Fall, wie jede Beziehung. Und der Hund hat eben auch seine Interessen und seine Baustellen, die er mitbringt, egal wie alt er ist. Auch der Welpe hat ja schon irgendwas mit sich. Und das Jagdverhalten mehr als Freund zu sehen und damit zu arbeiten, als sich immer versuchen, dagegen zu stellen, dagegen zu arbeiten, weil das funktioniert nicht. Also lieber das nehmen und mit dieser Welle mitsurfen und mit einem guten Plan, als zu versuchen, diese Welle aufzuhalten.
Ja, ich finde es auch einfach, ich glaube, das ist ja unabhängig vom Jagdverhalten einfach grundsätzlich wichtig. Ich glaube, das darf halt wirklich dieses erste Hundejahr, finde ich persönlich, vor allem wenn man sich da den Welpen holt, einfach, das legt so eine große Grundlage für alles, was kommt, dass es ja nicht nur das die meiste Arbeit macht, sondern halt auch einfach so Priorität hat, dass man so wirklich sagt, hey, nimm dir das erste Jahr wirklich Zeit dafür, damit du einfach es die restlichen 14 Jahre nicht so schwer hast.
Ja.
Ja, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit heute und für das Thema. Ich finde es total spannend. Und ja, ich hoffe, dass einfach auch die Leute jetzt viel mitgenommen haben und vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen anderen Blickwinkel auf das Thema Jagen haben oder vielleicht auch eben einen anderen Blickwinkel wirklich mal auf das Thema, so ja, wie gehe ich mit meinem Hund spazieren oder wie gehe ich das Ganze an? Ich erlebe ja ganz oft die Hütehunde eher tendenziell, weil die Jagdhunde schicke ich ja meistens zu dir. Aber das, ja, es ist einfach auch alles, was Bewegungsreiz ist und sowas, ne, ist für viele Hunde einfach ein Riesenthema. Und da einfach ein Auge drauf zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, schön, dass ich dabei sein durfte wieder.
Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.